KI hat einen sehr schnellen Entwicklungszyklus und KI ist auch nicht so anfassbar. Und deswegen ermutigen wir Kunden sehr stark auch, anfassbare Probleme zu definieren, konkrete Probleme zu definieren, um dann auch den Impact, den Effekt von KI spürbar zu machen.
Welcome to the NextM Podcast.
Willkommen zur heutigen Folge des NextM Podcasts, in der wir wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Sigi Schallenmüller, Head of Digital Innovation EMEA bei Amazon Web Services. Sigi ist nicht nur ein Enthusiast, wenn es um Kundenerlebnisse geht, sondern auch ein Pionier in der Nutzung von generativer KI, um die Kundenzentrierung auf eine neue Ebene zu heben. In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der digitalen Innovation ein und erforschen, wie Gen-AI Daten zum Sprechen bringt, um Kundenbedürfnisse nicht nur zu verstehen, sondern auch vorherzusagen. Außerdem erfahren wir, wie Amazon und Sigi die Grenzen zwischen Business und IT überwinden und eine Kultur der Customer Obsession schaffen, die einen echten Mehrwert schafft. Ihr ahnt es, die Antwort darauf wird gleich auch im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen und damit willkommen, Sigi. Hi.
Hi, freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Sigi, kommen wir gleich zur Sache. Customer Obsession ist mehr als nur ein Modewort bei Amazon. Kannst du uns dein persönliches Verständnis von Customer Obsession einmal bitte erklären?
Lass mich vielleicht so anfangen. Customer Obsession ist für mich konsequent aus der Brille des Kunden denken. Und konsequent aus der Brille des Kunden denken verankern wir bei Amazon sehr tief. Das heißt, wir haben nicht nur Leadership-Prinzipien, die Customer Obsession unterstützen, wir haben vor allem auch Mechanismen, wie wir es nennen. Das heißt, nachhaltige Wege, wie wir arbeiten, um Customer Obsession zu verankern. Und ein ganz zentraler Mechanismus dabei ist beispielsweise Working Backwards. Working Backwards heißt, wir stellen uns 5 Fragen bei allem, was wir tun, wenn wir ein neues Produkt, einen neuen Service entwickeln, wenn wir Prozesse verändern. Und diese Frage am Anfang ist, wer ist der Kunde, für den wir das tun? Die viel wichtigere Frage für mich ist noch, oder mindestens genauso wichtige Frage ist, wissen wir, was das Kundenproblem ist? Und können wir, haben wir Daten, um auch zu belegen, dass wir das Kundenproblem kennen? Sehr häufig verändern Unternehmen Prozesse oder schaffen neue Services, ohne wirklich zu wissen, dass sie damit das Kundenproblem treffen. Und das ist, was wir bei Amazon sehr stark also unter Customer Obsession verstehen. Mhm. Wirklich vom Kunden aus rückwärts denken, durch Daten unterlegen können, the voice of the customer, wie wir es nennen, wirklich nutzen, um daraus abzuleiten, wie können wir optimal auf einen Kunden ausgerichtet oder auf eine Kundengruppe ausgerichtet den besten Service anbieten, ein neues, cooles Produkt generieren oder ein neues Offering generieren.
Wenn du nochmal die 5 Fragen auflisten würdest, welche wären das? Weil ein paar hast du gesagt, aber ich glaube, auf 5 sind wir nicht ganz gekommen.
Oh, du bist tough heute. Die erste Frage ist sicherlich, wer ist der Kunde? Mhm. Die zweite Frage geht dann darum, kennen wir die Kunden-Opportunity? Kennen wir das Kundenproblem ausreichend? Können wir es greifen? Können wir es fassen? Aber auch schon beim Kunden ist es wichtig zu sagen, es ist nicht die Gesamtheit aller Kunden, sondern können wir möglichst präzise ein Kundensegment identifizieren. Wenn ich ein Beispiel geben darf.
Gerne.
Als Amazon Go entwickelt wurde, war die Aufgabenstellung, die das Team sich gestellt hat, die Gruppe von Young Urban Professionals, die abends nach der Arbeit einfach keine Lust mehr haben, in der Schlange zu stehen, um sich ihr Abendessen zu kaufen. Ich glaube, das Problem kennen wir alle gut. Und dann hat das Team überlegt, was können wir tun? Hat sich gechallenged. Wie können wir dieses Kundenproblem adressieren? Und dann kamen natürlich auch Ideen auf, wie ich habe da eine Scannerkasse. Mhm. Und dann hat das Team weiter überlegt, das ist nicht gut genug. Nein, ich will den gesamten Checkout-Prozess ersetzen. Und man hat eine ganz spezifische Kundengruppe gewählt, man hat eine Situation gewählt, um daraus eben auch das Kundenproblem möglichst präzise zu fassen. Dann ist die nächste Frage sicherlich, wie messen wir den Erfolg oder wie können wir auch den Erfolg nachher messen, ob dieses Kundenproblem gelöst wurde? Haben wir genügend Daten, um zu beurteilen, ob die Lösung, die wir vorschlagen, erfolgreich sein wird?
In der Breakout-Session auf der NextM 2024 sprichst du über Gen-AI, Making Data Talk for Customer Centricity. Passend dazu die Frage, wie kann uns künstliche Intelligenz denn neue Türen zu unseren Konsumentinnen und Konsumenten öffnen und wie schafft ihr es, Daten zum Sprechen zu bringen? Das finde ich ja super charmant. Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, da bin ich auch super stolz drauf. Ich finde das ein total tolles Bild, ja, dass du mit deinem Kundenfeedback sprichst. Das ist so praktisch, als ob du alle deine Kunden einladen könntest und gleichzeitig mit denen diskutierst. Und was steckt denn dahinter? Dahinter steckt, ich glaube, viele Unternehmen, natürlich auch Amazon und AWS, wir analysieren die Voice of the Customer. Das sind Feedbacks, die wir direkt von Kunden bekommen über Produktratings. Das sind Feedbacks, die du vielleicht in einem Dialog mit einem Service-Mitarbeiter hast. Das sind Social-Media-Feedbacks etc. etc. Und jetzt sind natürlich viele dieser Feedbacks Star-Ratings. Und Unternehmen setzen sehr hohen Wert darauf oder legen hohen Wert darauf, NPS-C-Sets zu messen. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Denn die wirkliche Voice of the Customer kommt daraus, wo der Kunde dir eine Anekdote schert. Wo der Kunde dir sagt, ich habe genau in der Situation das Problem gehabt. Oder das fand ich gut. Und wie schaffst du es jetzt aus Hunderten, Tausenden, Zehntausenden von solcher Anekdoten, wirklich die Stimme des Kunden herauszulesen? Und das ist, wo künstliche Intelligenz, wo Generative AI einen Riesensprung nach vorne macht. Nämlich dir in der Lage zu sein, Kundenfeedback zusammenzufassen. Mhm. Mit anderen Inhalten, mit anderen quantitativen Daten zu kombinieren. Und dann entsteht der Dialog. Dann gibt dir, und das kennst du bestimmt aus anderen Anwendungsfällen mit Generative AI gut, du bekommst eine Zusammenfassung. Jetzt liest du die Zusammenfassung durch. Das sind vielleicht 10.000 Kundenfeedbacks, erstmal verdichtet auf eine halbe Seite. Mhm. Jetzt bist du Marketier, du bist Produktmanager und überlegst dir, was sagt mir das? Jetzt will ich da nochmal mehr wissen. Dann stellst du die nächste Frage. Und damit entsteht ein Dialog mit der Stimme des Kunden, der sehr wertvolle neue Insights bringt, die weit darüber hinausgehen, als mir vorher zu überlegen, wie will ich mit einem Dashboard genau wissen, welche Daten ich wie getaggt, strukturiert mir auf dem Bildschirm anzeigen lasse. Und da ist auch ein Stück Entdeckertum gefragt. Und das finde ich das spannende Element dabei, dass ich anfange einzutauchen in mein Kundenfeedback und damit eben auch zu neuen Erkenntnissen komme und damit eben auch Patterns zu identifizieren, die mir hopefully bessere oder noch gezieltere Produktmöglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten geben.
Vor allem gibt es ja auch dann zwei Kernfähigkeiten. Das eine ist, richtig zuzuhören, ne? Also richtig zu lesen in dem Fall. Und das andere auch, die richtigen Fragen zu stellen. Ne?
Absolut.
Ja.
Und vielleicht kann man das noch ein Stückchen ergänzen, weil ich habe jetzt mich sehr stark auf das Thema Anecdotal Feedback konzentriert. Mhm. Da kommen wir gleich nachher bestimmt nochmal drauf zu sprechen, weil das für uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber Generative AI hilft mir auch im klassischen Analysieren von Daten. Und ein großes Thema, was ich in vielen Gesprächen mit Kunden sehe, ist, da gibt's das Übersetzungsproblem zwischen dem Business und der IT. Mhm. Manchmal muss ich als Business-User sehr viel Verständnis von meinen Datenstrukturen haben, um die richtigen Fragen auch bei der IT zu stellen. Generative AI hilft mir insofern, als dass ich jetzt sagen kann, ich brauche einen Report über meine Umsätze in einem bestimmten Produktsegment, in einer bestimmten Region. Und dann wird der Report quasi vom System direkt erzeugt. Das heißt, ich schaffe eine Ebene in der Kommunikation auch mit quantitativen Daten, die ich vorher nicht hatte.
Ja.
Und das zusammen, also qualitativ und quantitatives Feedback mit diesen neuen Möglichkeiten zu analysieren, gibt uns einfach ein viel tieferes Verständnis und neue Insights, um immer weiter zu optimieren und besser zu werden.
Absolut. Um da jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, wie misst man denn den Erfolg der Datensprache? Also welche Indikatoren helfen dabei zu beurteilen, ob GenAI tatsächlich bei den KonsumentInnen ankommt?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten kann oder möchte, weil es geht gar nicht darum, dass GenAI bei den Kunden ankommt, bei den Konsumenten ankommt. Es geht darum, einen kontinuierlichen Feedback-Loop zu schaffen. Und wenn ich auf der einen Seite in der Lage bin, meine Kundenfeedbacks über verschiedenste Kanäle zusammenzubringen, besser zu verstehen mit GenAI, dann wird auch das Feedback, was daraus wieder aus der Aktion kommt, mir sagen, ob ich richtig gelegen habe. Das heißt, also eigentlich einmal diesen Regelkreis aufgebaut habe, bessere Analysefähigkeiten, darauf gezielte Produkte, die 5 Fragen entstehen, dann wiederum das Feedback analysiere, dann habe ich den Regelkreis geschlossen und kann auch die Messung machen. Ich bin kein großer Fan von klassischen C-Sets oder NPS als Metriken, weil da gehen mir viel zu viele Informationen verloren. Natürlich darf ich auch nicht jede Anekdote nehmen und daraus sofort was ableiten. Deswegen setzen wir auch bei Amazon sehr viel Wert darauf, legen wir viel Wert darauf und bei AWS, dass wir verschiedenste Anekdoten vergleichen, triangulieren, Anomalien uns anschauen. Wenn zum Beispiel bestimmte Effekte auftreten aus einem textuellen Kundenfeedback, schauen wir, passen da auch die quantitativen Daten zu. Und wenn das denn nicht zusammenpasst, dann wird es richtig spannend. Dann fängst du an, tief zu bohren.
Ja. Ich möchte auch nochmal tiefer bohren bei dem Stichwort Anecdotal Feedback. Das hast du gerade schon mal fallen lassen. Was verstehst du darunter? Welche Rolle spielt das? Wie integriert sich das in euren Prozessen?
Ich möchte dann ganz vielleicht mal ein Bild anbieten. Wenn wir ein Business Review haben, dann startet dieser Business Review nicht mit der Umsatzzahl oder mit dem CSAT oder dem NPS, sondern wir nehmen die wichtigsten Anekdoten, die wir von Kunden identifiziert haben und starten damit die Meetings.
Der Kunde steht im Mittelpunkt.
Absolut. Und vor allem ist das auch im Senior Management so. Das heißt, das Senior Management beschäftigt sich mit den wichtigsten Kundenanekdoten. Und das gibt eine ganz andere Intimacy zu Kundenfeedback und zur Nähe zum Kunden. Das möchte ich vielleicht noch mit einem ganz langweiligen Beispiel untersetzen. Wir haben ein Berichtswesen und dieses Berichtswesen, das monatliche Berichtswesen, ist über gesamt Amazon gleich. Über alle Bereiche, ob das Prime ist, ob das Retail ist, ob das AWS ist, etc. etc. Und dieses Berichtswesen heißt 2x2. Warum? Das sind vier Felder. Eine Seite, vier Felder. Und ein Feld dieses Berichtswesens heißt Customer Highlight and Lowlight. Und als ich das erste Mal in meinem Leben eine 2x2 geschrieben habe, habe ich da reingeschrieben, wir haben ein Projekt gewonnen. Und meine Kollegen haben gesagt, du spinnst, das ist kein Highlight, das ist kein Kundenhighlight. Das ist vielleicht für dich schön oder für das Team schön, aber kannst du denn beschreiben, was hast du für den Kunden erreicht? Und dann habe ich gedacht, klick. Und es ist gar nicht so einfach, aus der Perspektive des Kunden jeden Monat zu beschreiben, was sind die wichtigsten Highlights, die du für ein Unternehmen erreicht hast? Was hat diese eine Lösung, vielleicht die technische Lösung, die das Team erarbeitet hat, was hat die wirklich für einen Kundenmehrwert gebracht? Wie drücke ich den aus? Wie messe ich den?
Ja.
Und das erfordert, dass du dich mit dem Kundengeschäft beschäftigst und aus der Perspektive des Kunden verstehst, wie das, was du für den Kunden tust, wirklich zu seinem Wert beiträgt. Da gibt's noch eine andere Facette, die ich dabei ganz toll finde. Diese 2x2s, die werden immer weiter verdichtet. Das heißt, jedes Team hat damit eine Voice seiner Kunden, die es bis zum CEO von Amazon schaffen kann, je nachdem, wie relevant das von dem nächsten Team wieder aufgegriffen wird.
Ja, wahnsinnig spannend, auch sei mal sinnbildlich für alle Unternehmen, für Unternehmertum, ne? Also auch die Meetings mal so zu gestalten. Also an dieser Stelle einfach mal der Impuls an euch, alle, die uns zuhören, mal darüber nachzudenken, inwiefern auch man die eigenen Meetings ein bisschen umstrukturieren kann, dass man mit der Frage des Kunden oder dem Output-Benefit für den Kunden in dieser Sache, die man da herausstellen wollte, wie sich das damit hat.
Naja, und ich habe jetzt vielleicht eine Frage gar nicht richtig beantwortet, wenn ich mal richtig überlege.
Ja.
Ich habe viel erzählt. Aber du hast ja gefragt, was ist Anecdotal Feedback?
Exakt.
Und ich habe ein bisschen den Mechanismus beschrieben, wie wir es nutzen und was der Benefit ist. Aber Anecdotal Feedback kommt natürlich ganz klassisch im Retail-Bereich aus den Produktbewertungen. Ja, da hast du eine super Quelle für Anecdotal Feedback. Es kommt aus einem Dialog, der zwischen einem Service-Mitarbeiter und einem Kunden passiert. Also du hast verschiedenste Möglichkeiten. Der entscheidende Punkt des Anecdotal Feedback ist wirklich eine Mini-Episode, wo ein Kunde mit seinen Worten sein Problem beschreibt.
Sehr schön. Ja, spannend. Und sag mal, KI wird ja immer umfänglicher in den Prozessen auch eingebunden. Wird KI zum neuen Entscheider im Marketing? Wie sieht die zukünftige Rolle des Marketings im Zeitalter von KI aus?
Können wir die Frage noch größer formulieren?
Sehr gerne.
Also, aus meiner Sicht wird KI nicht die Entscheidung dem Marketing abnehmen. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich glaube, dass KI ein super Begleiter ist, ein Support ist, der mir hilft, Entscheidungen besser vorzubereiten und auch vielleicht Erkenntnisse zu identifizieren, die ich auf klassischem Wege so erstmal nicht finde. Das heißt also ganz klar, die Entscheidung bleibt bei dem Marketingverantwortlichen, aber mit einer viel besseren Unterstützung. Mehr Datenpunkte, die ich analysieren kann, mehr Zusammenhänge, die ich identifizieren kann. Insofern glaube ich, das ist der eine Punkt, wo die KI sicherlich nochmal eine größere Bedeutung gewinnt, ist die Komplexität, die ich bewältigen kann. Und das ist ja häufig unser Problem, dass ich oft gar nicht dass die Schwierigkeit habe, dass ich die Daten nicht habe. Mhm. Die Schwierigkeit ist, die Daten zu verbinden, die Beziehungen herzustellen. Und da ist genau, wo KI mir den großen Schub bringt, auch Kunden besser zu verstehen.
Ja, und jetzt andersrum gefragt, welche Fähigkeiten sind denn deiner Meinung nach für uns Menschen, die KI nutzen wollen, unverzichtbar? Gibt es da bestimmte Fähigkeiten, die in Zukunft besonders gefragt sein werden? Also erstmal schon mal die richtigen Fragen stellen, ne, für die Prompts. Das ist schon mal zentral.
Ja, wobei die Fragen ergeben sich ja auch durchaus iterativ.
Mhm, und
ich glaube, das iterative Vorgehen ist ganz zentral. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen wollen.
Ja.
Nämlich, für mich ist entscheidend, dass ich nenne das immer Democratizing KI Capabilities. Viele Unternehmen beginnen mit KI die ersten Schritte zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur in Spezialfunktionen, sondern das unternehmensweit, dass die Mitarbeiter verstehen, was leistet denn KI? Was kann es leisten? Die Angst auch ein Stück weit vor KI zu nehmen. Und deswegen ist ganz wesentlich, dass in das Thema Education investiert wird. Zugang zu Informationen über KI zu schaffen, sodass also auch bei alle Funktionen des Unternehmens die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen, das machen die mit den Daten. Mhm. Das kann mir in meiner persönlichen Rolle helfen, mit KI besser meinen Job zu machen oder effizienter meinen Job zu machen und nicht, das wird mich jetzt ersetzen. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil sonst, wenn wir das nicht schaffen, diese Demokratisierung und die potenzielle Sorge auch vor KI zu nehmen, werden die Unternehmen irgendwann ein Produktivitätsproblem haben, weil einfach zu wenige dann mit der neuen Technologie umgehen, anstatt eben unternehmensweit auch die Benefits zu heben.
Ja, und nochmal so ein bisschen auch auf diesen Punkt Wettbewerbsvorteil mal einzugehen. Es gibt eine Debatte darüber, dass echte Disruption und somit auch Innovation durch menschliche Fehler und unvorhergesehene Muster entsteht und nicht durch Daten, die KI bereits kennt. Wie siehst du das Verhältnis zwischen menschlicher Disruption und Innovationsoptimierung durch KI? Also diese zwei Welten.
Ich glaube nicht, dass die KI dir per se eine neue Innovation vorschlägt oder generiert. Weil was ist die Stärke auch gerade von Generative AI? Zusammenhänge besser identifizieren zu können, mehr Daten unterschiedlichster Art miteinander zu kombinieren, um damit natürlich auch, wir nennen das so gerne Hallucination, und eine KI versucht zu helfen. Das ist ganz interessant. Eine KI versucht dir immer eine Lösung vorzuschlagen. Und das kann man auch entsprechend einstellen, wie stark man der KI da Freiräume gibt. Das ist auch ganz wichtig, damit ein Stück weit zu spielen und Erfahrung zu sammeln. Aber letztendlich diese Innovation zu übersetzen in ein tatsächliches Geschäft, aus meiner Sicht wird das immer der Mensch sein.
Ja.
Da komme ich wieder zu dem gleichen Punkt wie auch bei der Marketingfrage oben. Wird es die Marketingentscheidung ersetzen? Nein. Es wird helfen, einfach die Entscheidung schneller, vielleicht auch einen größeren Ideenraum zu bewältigen. Aber für mich wird immer der Mensch derjenige sein, der nachher letztendlich auch die Innovation in die Realität umsetzt.
Ja. Amazon ist ja auch für sein starkes Selbstbewusstsein bekannt, ne? Inwiefern ist dann Amazon deiner Meinung nach besser als andere Unternehmen, wenn es um Kundenverständnis und Kundenzentrierung geht? Wie schaffen die das?
Da möchte ich zum einen sagen, dass wir uns gar nicht so sehr mit dem Wettbewerb vergleichen, sondern wir versuchen, und da nehme ich ein schönes Bild, was Jeff Bezos mal gebracht hat, wir sehen Kunden wie Gäste, die auf eine Party eingeladen sind und versuchen, bei jedem Partybesuch das Erlebnis besser zu gestalten. Und solche Bilder haben wir einige. Und diese Bilder finde ich auch sehr wichtig, weil sie schaffen ein Mindset. Und ich habe ja eben schon Mechanismen genannt, wie wir versuchen, auch diese Kundenzentriertheit, dieses Kunden vom Kunden rückwärtsdenken in das tagtägliche Handeln zu bringen. Es gibt ein anderes schönes Beispiel. Wir haben sogenannte Tenets, wie wir unseren Kundenservice aufsetzen. Und ein Tenet heißt Treat every customer as a friend. Wie stark ist das denn?
Ja, super stark. Ja?
Das bedeutet, ich vertraue einem Freund. Ich stelle ihn nicht in Frage, ob der Fernseher die Treppe runtergefallen ist, bevor ich ihn ersetze. Ja. Und das sind einfach Verhaltensaspekte, wo ich ein Stück weit auch stolz bin, dass wir als Unternehmen das so breit und so konsequent umsetzen. Also ich will gar nicht in besser oder schlechter gehen, sondern ich will einfach nur mal drauf verstärken, bei uns dreht sich jeder Mechanismus, das Handeln ganz zentral um dieses Thema Kunde. Ja. Und wie kann ich dieses Erlebnis auf der Party, wir feiern gerne sicherlich alle, wie kann ich dieses Erlebnis auf der Party immer besser gestalten?
Ja. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, ne? Also auch, das kommuniziert ja auch einen gewissen Vibe oder auch eine gewisse Atmosphäre, ein Verhältnis miteinander.
Ja,
eine Party absolut. Ist was anderes als eine Trauerfeier.
Ne? Das ist richtig. Ne? Und vielleicht gibt es da noch einen anderen Punkt, der vielleicht bei dir resonated. Das ist dieses Thema, wir versuchen nicht nur immer das Erlebnis besser zu machen, sondern wir haben beispielsweise auch einen Aspekt, den ich ganz zentral finde. Wir nennen das eliminiere systematische Defekte. Wir sehen jeden Kundenrequest zunächst mal als einen Defekt im System, den wir analysieren, wo wir die Mitarbeiter ermutigen, bitten, diese Kundendefekte auch zu reporten, damit wir besser werden können. Weil das gibt's eine ganz schöne Anekdote. Jeff Bezos hat in seinen frühen Tagen mal neben einem Kundenservice-Mitarbeiterin gesessen und sie löste ein Problem für den Kunden mit einem kaputten Tisch. Und ich glaube, sinngemäß sagte sie wohl, ach, schon wieder so ein Tisch. Und war total happy, dem Kunden geholfen zu haben. Aber das ist nicht gut genug, weil ganz viele andere Kunden haben vielleicht das gleiche Problem. Mhm. Und dann wurde Jeff Bezos sensibel und sagte, nee, da müssen wir was tun. Und deswegen haben wir beispielsweise Prozesse wie die sogenannte End and Court. Das kennt man aus der Automobilindustrie. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter bei Amazon erkennt, beispielsweise im Service Center, dass Kunden gefährdet sein könnten oder negative Erlebnisse haben, dann hat er das Empowerment, ein Produkt offline zu schalten auf der Plattform. Innerhalb einer Minute. Oh. Das bedeutet, er hat die Verantwortung, für den Kunden zu handeln, um potenziellen Schaden von anderen Kunden abzuwälzen.
Ja.
Da gehen natürlich viele Prozesse los, um das möglichst schnell zu beheben. Aber das finde ich ein ganz starkes Signal auch an die Mitarbeiter, die mit den Kunden umgehen.
Ja, die auch Verantwortung tragen dann in dem Moment, ne?
Ja. Und diese Ownership zu haben, für den Kunden zu handeln, ist ein ganz wichtiges Prinzip dabei.
Ja, aber ich glaube, das ist häufig auch ein Fehler im Kundenservice, weil keiner hat wirklich die Möglichkeit zu empowern oder auch die Entscheidung zu treffen, das müssen wir jetzt so tun. Ne? Und dann gehen auch die Entscheidungen schnell mal nach links und rechts und dann weiß keiner mehr, wer entscheidet überhaupt
noch.
Absolut. Und das verzögert natürlich dann den Prozess. Das kann sich auch Amazon natürlich nicht erlauben bei den, ich weiß gar nicht, wie viele Kundenanfragen ihr jeden Tag bekommt oder auch Kundenservice, wie viele Nachrichten eintreffen.
Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht.
Das sind Millionen. Keine Ahnung, das muss ja unglaublich groß sein, diese Zahl. Ne? Du, als jemand, der sowohl beruflich als auch privat ja viel mit KI zu tun hat, erlaube ich mir auch mal eine kleine persönliche Frage. Welche Rolle spielt denn KI zu Hause? Habt ihr da so ein Lieblingsfeature? Habt ihr da eine KI, die auch zum Einsatz kommt? Weiß nicht, ChatGPT, die euch Rezepte kredenzt oder Gedichte zum Einschlafen vorliest?
Nein. Wir sind natürlich auch Alexa-Opfer im großen Stil.
Hab ich mir eigentlich schon gedacht.
Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Aber natürlich ist das Thema KI jetzt für uns spannend geworden. Ich habe eine 13-jährige Tochter und wir beginnen jetzt so die ersten Schritte. Wie kann man für ein Referat bessere Informationen zusammensammeln? Wie kann ich aus großen Texten Zusammenhänge raus identifizieren? Das ist ganz spannend auch für sie, dass sie mal so sieht, wie Technologie funktioniert und wie es auch im täglichen Doing helfen kann. Ich muss gestehen, wir haben auch Kochbücher. Also insofern fragen wir die KI da noch nicht. Aber kann ja noch kommen.
Kann alles noch kommen. Also, die letzte Frage. Und natürlich passt diese auch wieder zu unserem Motto Navigating the Unknown. Welchen Tipp kannst du unseren Zuhörern angesichts dieser rasanten Entwicklung im Bereich KI geben, um am Ball zu bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen?
Ich glaube, ganz zentral und ganz spontan den Mut zum Experimentieren. Weil vielfach kann ich auch, ich meine, wie du so richtig sagst, KI hat einen sehr schnellen Entwicklungszyklus und KI ist auch nicht so anfassbar. Ja? Und deswegen ermutigen wir Kunden sehr stark auch, anfassbare Probleme zu definieren, konkrete Probleme zu definieren, um dann auch den Impact, den Effekt von KI spürbar zu machen. Und ich glaube, diesen Mut zum Experiment und auch sich auf die Iteration einzulassen, weil meine Daten werden auch besser im Laufe der Zeit. Ich generiere vielleicht neue Daten. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also diese Offenheit zu haben, schnell zum Experiment zu kommen, Und zum Zweiten aber auch, nicht zu klein zu denken. Mhm. Ja, weil häufig sehen wir auch, dann kommt ein Kunde mit einem ganz speziellen, einzelnen, singulären Fall. Ich glaube, als Unternehmen muss ich versuchen, die Potenziale von KI grundsätzlich zu verstehen. Da bin ich wieder beim Thema Education. Und zwar nicht nur Education für die IT, sondern Education für das C-Level, für das Management, für die Fachabteilungen. Weil die Ideen entstehen dann aus ganz vielen Bereichen heraus. Und da brauche ich Mechanismen, auch sehr agile Mechanismen, dass Fachabteilung, IT zusammenkommen können. Wir haben beispielsweise, wir haben ja immer über Party gesprochen, wir haben ein System gelauncht, PartyWalk. PartyWalk ist ein System, wo du dir selber kleine GenAI-Anwendungen generieren kannst. Ganz simples Beispiel, Kunde sagt, zum Beispiel jemand ruft PartyWalk auf, kann jeder sich registrieren im Markt und sagt, ich brauche eine kleine App, die mir hilft, meine Reise nach Paris vorzubereiten.
Ja.
Schreibe ich einfach so ins System.
Aha, und dann?
Dann rattert und brodelt es und dann entstehen nach kurzer Zeit 2-3 Fenster auf deinem Bildschirm. Und dann fragt es dich, was hast du denn für Interessen, in welcher Jahreszeit. Also du gibst bestimmte Grundinformationen rein. Mhm. Und dann entsteht für dich ein kleiner personalisierter Reisevorschlag für Paris.
Fantastisch.
Ja, und solche Elemente, die machen KI auch anfassbar.
Klar.
Ja, da muss ich nicht mal eine Rakete bauen. Sondern das sind diese praktischen Erlebnisse, die dann auch teilweise im Management dafür sorgen, dass man so ganz anfassbar persönliche Erfahrungen dann auch mit in sein Geschäft transferiert.
Ich sage auch immer ganz gerne, Veränderung entsteht zuerst im Kopf. Man muss erstmal selber Mut zum Experimentieren haben und Spaß daran finden, bevor man es halt beruflich auch adaptieren genau. kann.
Ne? Ja, und deswegen ist mir so wichtig, diesen Punkt Democratizing,
ja.
das Knowledge über KI im Unternehmen zu erzielen. Wir bieten ja sehr viele Education-Programme an, auch teilweise for free, sehr viele Dinge. Und es gibt viele Angebote auch im Markt dazu. Und dazu kann ich nur ermutigen, Mitarbeitern Zugang zu geben, aber auch transparent zu machen, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann ich mein Wissen entsprechend verbreitern.
Ja. Sigi, ich danke dir ganz herzlich in die gemeinsame Reise in die Welt der Customer Obsession. Das hast du uns sehr, sehr gut gezeigt und ich hoffe, ihr habt auch einige Tipps mitgenommen, wie wir selbst in einer sich ständig verändernden digitalen Landschaft navigieren können. Und auch das nehmen wir mit. Der erste Schritt ist, offen zu sein für Neues und den Konsumentinnen und Konsumenten zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen. Und dabei kann es auch sehr hilfreich sein, Daten mittels GenAI sprechen zu lassen. Wie das geht, zeigt AWS. Vielen lieben Dank an dich, Sigi, und auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und hört auch in der nächsten Folge wieder vorbei, denn wir werden natürlich weiter spannende Perspektiven kennenlernen, denn so macht Navigating the Unknown Freude. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, eure Shirin. Tschüss.